es gibt keinen Fehler bei Gott. Und dass wir hier sind, das ist kein Fehler. Und dass Gott dich gerettet hat, das ist kein Fehler, auch wenn du es vielleicht manchmal so empfindest. Aber das ist ja nicht das Thema der Predigt heute. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. Den Spruch kennt wohl jeder, oder? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Bitte? Uns sind diese Sprichwörter ja geläufig. Ich denke, die, wie gesagt, die kennt jeder. Und was sich wie Volksweisheiten anhören, kommt wie so viele Sprichwörter aus der Bibel, nämlich aus dem Buch der Sprüche. Ich habe jetzt Kapitel 16, 18b und Kapitel 26, 27a gelesen. Und diese Sprüche, die treffen nämlich heute genauso zu wie vor 3000 Jahren. Sie sind zeitlos. Sie sollen uns auch warnen, vor eben Hochmut und andere hereinzulegen. Aber nehmen wir die Warnung auch ernst? Lassen wir uns warnen? Das sollten wir tun, denn Gott stößt keine leeren Drohungen aus. Auch wenn die Strafe auf sich warten lässt, in seiner Gnade gibt Gott viele Warnungen an uns, selbst dem Gottlosen gegenüber. Hesekiel 3,18: Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetaten willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Es liegt aber an jedem persönlich, sich warnen zu lassen, die Warnung anzunehmen und dann entsprechend zu handeln, nämlich sich vor dem Herrn zu demütigen. Ich möchte uns heute auch das Kapitel 6 aus Esther lesen. Esther, Kapitel 6, von 1 bis 14. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mordekai angezeigt hatte, dass Bigtam und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle behüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, was für Ehre und Würde haben wir dafür Mordekai zuteil werden lassen? Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man hat ihm nichts gegeben. Und der König fragte, wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des königlichen Hauses gekommen, um dem König zu sagen, er wolle Mordekai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sprach, er soll hereinkommen. Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen als mir? Und Haman sprach zu dem König, für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt, und ein Pferd, auf dem der König reitet und dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, den der König gern ehren möchte. Und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm her ausrufen lassen. So macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Da sprach der König zu Haman, eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so, mit Mordekai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Dann nahm Haman das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordekai und führte ihn auf der Straße der Stadt und rief vor ihm her, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Darauf kehrte Mordekai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte niedergeschlagen und mit verhülltem Haupt nach Hause. Und Haman erzählte seiner Frau und all seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Seres zu ihm: Wenn Mordekai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Während sie aber noch redeten, kamen in die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Kapitel 6 zeigt uns zuerst wieder die Führung der göttlichen Vorsehung. Und das in einer Kette von Umständen, die sich so aneinanderreihen, welche der Unglaube Zufall nennt. Aber sie sind so wunderbar, dass man hier von Planung sprechen muss und dem Zufall da keine Ehre geben kann. Warum fand der König in dieser Nacht, in der Haman ja geplant hatte, Mordekai aufhängen zu lassen, keinen Schlaf? Haman hat süß geschlafen, höchstwahrscheinlich. Der König fand keinen Schlaf. Warum kam er gerade auf die Gedanken, sich das Buch der Chroniken seiner Regierung vorlesen zu lassen? Ist da so viel Erbauliches und so schöne Erinnerungen drin? Warum musste man gerade den Bericht von Mordekai, der eben das Attentat aufgedeckt hat, vorlesen? Passierte nichts anderes? Warum fragte Ahasverus jetzt nach dessen Belohnung? Warum wurde es damals vergessen? Warum musste ausgerechnet Haman gerade in diesem Augenblick in den Hof des Königs kommen? Es war ein ungewohnter Zeitpunkt. Das kann doch nur Lenkung sein. Das kann man doch nicht dem Zufall zuschreiben. Solche Umstände. Aber es ist von Gott gewollt. Er erreicht sein Ziel auf der Art und Weise, die er für richtig hält. Mordekais Lohn, er ist einfach vergessen worden. Und wie wir sehen worden, obwohl es vor dem König niedergeschrieben worden ist, was er getan hat. Aber, das ist mein erster Punkt, Menschen vergessen. Gott vergisst nichts. Gott benutzt die Ehrungen Mordekais, um Hamans Hochmut vor seinem Fall offenbar zu machen. Mein zweiter Punkt. Das war aber nicht nur eine Demütigung für Mordekai, sondern sollte Haman zugleich auch warnen. Und das ist mein dritter Punkt. Während Haman sich zu Bett begeben hatte und vielleicht davon träumte, wie Mordekai am nächsten Tag am Galgen hängen wird, und wie er davon träumte, das Volk der Juden zu vernichten, konnte der König nicht schlafen. Aber Gott schlief auch nicht in dieser Nacht. Er wacht über sein Volk. Und er wacht immer über seine Geschöpfe. Matthäus 10, 29 möchte ich uns lesen. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Es geht nicht nur um Menschen. Seine ganze Schöpfung hat er im Blick. Er weiß, was passiert. Kommen wir zum ersten Punkt. In der Nacht, in der Haman vor seiner größten Genugtuung steht, so glaubt er, kann der König, wie gesagt, zufällig nicht schlafen. Wir haben keine Macht über den Schlaf. Wer unter Schlafstörungen leidet, der weiß das. Da kann man noch so viele Mittelchen nehmen, Medikamente oder sonst was. Nach einer Zeit verlieren sie ihre Wirkung. Und wenn wir wach bleiben wollen, weil wir eine längere Autofahrt machen müssen oder 12 Stunden arbeiten, was es ja auch gibt, dann können wir noch so viel Kaffee und Energydrinks zu uns nehmen. Irgendwann fallen uns die Augen zu. Mir ist es einmal passiert, ich musste nach Rheine fahren und es waren nur noch 5 Kilometer. Ich konnte die Augen nicht aufhalten. Ich musste auf den Parkplatz, sonst hätte es eine Katastrophe gegeben. Es ging nicht. 5 Kilometer von 300 Kilometern, die man schon gefahren ist. Oder ich weiß gar nicht, wie viel von hier aus. Der Schlaf kommt von Gott und die Schlaflosigkeit natürlich auch. Wir können uns das nicht immer aussuchen, auch wenn wir es gerne möchten. Auch Asaf spricht davon im Psalm 77, dass er keinen Schlaf finden konnte. David dagegen, der konnte Schlaf finden, obwohl er von Absalom verfolgt wurde. Was kann man sich denn Schlimmeres vorstellen, als wie vom eigenen Sohn verfolgt zu werden, um getötet zu werden? Der muss doch Sorgen gehabt haben. Aber er hat auf den Trost Gottes vertraut, wie wir im Psalm 3 lesen können. Der König Ahasuerus bildete sich ein anderes schlafförderndes Mittel. Ausgerechnet das Buch der Denkwürdigkeiten oder, wie Luther es nennt, die Chroniken mit den Historien. Das ist passiert, das ist passiert. Wir können ja mal die Chronik durchlesen. Das ist ja auch immer ein bisschen schwer für uns, oder? Wo die ganzen Namen erstmal aufgelistet werden. Aber nicht nur lesen, studiert das mal und dann findet ihr keinen Schlaf. Wenn ihr das alles zueinander bringt, das ist herrlich. Aber Ahasuerus hat sich vielleicht gedacht, ach, Chronik ist so langweilig, da werde ich bestimmt einschlafen. So wie bei der Steuererklärung. Aber, denn dieses Buch, das ist sicherlich kein kleines Buch, kein Poesiealbum, sondern eher eine Bibliothek der persischen Geschichte. Und wie es der Zufall so will, wird Mordekais Tat, die den Anschlag auf den König verhinderte, vorgelesen. Aber es ist schon merkwürdig, dass man dem Zufall einen Willen zuspricht, oder? Also ein Wille passiert ja nicht zufällig. Also ist eigentlich widersprüchlich. Aber das nur nebenbei. Mordekai hatte dem König das Leben gerettet. Lesen wir in Esther 2, 21 bis 23. Sicher, er hat das nicht mit dem Schwert in der Hand ganz spektakulär gemacht. Aber der König hatte es völlig vergessen, dass es vor ihm sogar niedergeschrieben worden ist. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Lesen wir uns einmal 23. Esther 2, Vers 23. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden. Und die beiden wurden an ein Holz gehängt, also Bigthan und Teres. Und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Das ist nicht irgendwo im Schreibstübchen passiert, sondern vor dem König. Welch ein Zufall, dass dies vergessen wurde. Und welch ein glücklicher Zufall, dass es jetzt gefunden wurde. Denn jetzt wurde es gebraucht. Es waren sehr viele Zufälle in diesem kurzen Abschnitt. Aber der Hüter Israels, Gott, der schläft nicht, weil er über sein Volk wacht. All diese Zufälle dienen einzig und allein der Erfüllung seiner Vorhersehung. Wie Gott dies macht, das gehört zu den Wundern seiner Vorsehung. Schon in der Schöpfung können wir Gottes Herrlichkeit, Weisheit und Macht sehen. Wir können, wenn wir Augen dafür haben. Und diese Augen, die sehen dann auch in diesen Zufällen Gottes Vorhersehung und sehen, wie er alles einander gefügt hat, damit er zu dem Ziel kommt, was er zu dem Zeitpunkt erreichen möchte. Und diese Vorsehung, die tritt in diesem Kapitel so deutlich zutage. Gott sorgt dafür, dass der Anschlag Hamans auf seinen eigenen Kopf, auf Hamans Kopf zurückfällt. Nämlich indem er Mordekai zur rechten Zeit den Lohn gibt. Das ist gerade zu Hamans Nachteil gereicht. Bei Gott geschieht nichts zu früh, nichts zu spät und schon gar nicht zufällig, sondern alles zur rechten Zeit, nach Gottes Willen. Er vergisst nicht. Er lässt das Böse ausreifen. Ich habe das letztens schon gesagt. Denn es muss in seiner Hand mithelfen zur Ausführung seiner Pläne. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also ich kann mir nicht absichtlich auf den Finger hauen, damit der Nagel in die Wand kommt. Aber bei Gott scheint so etwas zu klappen. Das, was böse ist, auch in seinen Augen, nutzt er noch, damit etwas Gutes daraus wird. Denn letztendlich wurde ja Haman selber Opfer seines Hochmuts. Der König wollte diese vergessene Belohnung, wir sind beim zweiten Punkt, für Mordekai nachholen. Ehrungen konnten zum Beispiel auch in Gold und Silber oder Landbesitz, Beförderungen bestehen. Es musste nicht so sein, wie Haman es vorgelesen hatte. Ein einfaches Danke wäre natürlich für so einen Königsretter viel zu wenig gewesen. Aber nichts von dem ist Mordekai zugute gekommen. Nicht mal ein kleines Dankeschön. Jeder sollte aber erkennen, dass es besser war, den König zu ehren und ihn zu retten, als ihm zu schaden. Siehe Bigthan und Teres. Abhilfe musste also her. Und da kam natürlich Haman gerade recht. Es war sicher noch früh am Morgen, als Haman in den Vorhof kam, Aber auch er hatte ja ein Anliegen, das Mordekai betraf. Aber das war völlig gegensätzlich. Und Benedikt Peters sagte, ja, beide wollten Mordekai erhöhen. Nur der eine ihn am Galgen und der andere ihn zur Ehre. Mordekai sollte aller Ehre beraubt werden. Denn darum ging es beim Tod am Kreuz oder am Galgen. Und das war kein ehrenvoller Tod. Und nach dem persischen Gesetz konnte Haman das nicht so einfach machen. Er musste schon den König fragen. Denn auch da gab es für hohe Leute Gesetze, an die sie gebunden waren. Als Haman nun gefragt wurde, da offenbart sich sein egozentrischer, sein hochmütiger Charakter in voller Blüte. Denn wem anders sollte der König Ehre erweisen, als mir, hat er bei sich gedacht. Das hat er natürlich nicht laut ausgesprochen. Aber auf die Idee, dass der König auch jemand anderen besonders ehren könnte, weil er ihm einen Dienst getan hat. Ein Koch zum Beispiel, der eine besondere Speise zu Ehren des Königs kreiert hatte, oder ein Diener, der den kostbaren Ring des Königs wiedergefunden hat, oder ein Mann, der den König vor einem Attentat warnte. Das kam ihm überhaupt nicht in den Sinn. Er kam nicht auf die Idee, nach dem Stand des zu Ehrenden fragen. Denn für einen Fürsten, der alles hat, wäre natürlich Gold und Silber sicher keine besondere Ehrung gewesen. Das Pferd des Königs dagegen schon, denn das war was Besonderes. Ein armer Bauer, der hätte sich lieber über Geld und Gold gefreut, als über einen Rassehengst, den er nicht zum Ackerbau verwenden kann. Was soll er mit so einer Mähre, die nicht vernünftig ziehen kann, aber unheimlich schnell läuft? Und nun zählte Haman auf, was der König dem zu Ehrenden zukommen lassen sollte. Ihm natürlich. Haman brauchte anscheinend gar nicht darüber lange nachdenken, als ob er sich das schon mal ausgemalt hätte, was ihm eigentlich zustände, wie man ihm besonders ehren könnte, was man mit ihm machen müsste. Alles, was er aufzählt, hat aber eine besondere Bedeutung, die bei dem Volk, die ihn sehen würden, auch einen besonderen Eindruck hinterlassen würde. Königliche Gewänder waren bei den Babyloniern und auch bei den Persern ein Zeichen höchster Würde. Daniel sollte in Purpur, der Farbe der Könige, gekleidet werden und als Dritter im Königreich herrschen, wenn er die Schrift der Wand deuten konnte. Können wir in Daniel 5 lesen. Ein Pferd, auf dem der König geritten und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist, waren ein Zeichen des Vizekönigs, des zweiten Mann im Staates. David wollte, dass Salomo auf dem Reittier Davids zum Ort seiner Salbung ritt, um als sein legitimer Nachfolger eingesetzt zu werden. Er hat extra darauf hingewiesen, setzt ihn auf mein Maultier. 1. Könige 1. Aber das reichte Haman nicht. Ein hoher Fürst sollte die Aufgaben eines Kammerdieners, eines Stallburschen und eines Herolds übernehmen. Ein hoher Fürst. Dieser Mann sollte ihn ankleiden, das Pferd über die Straßen führen und ausrufen, warum dem Reiter diese Ehre zuteil wird. Vielleicht dachte Haman dabei sogar an einen von den 7 Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen und die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Also die höchsten Würdenträger. Welch eine Demütigung wäre das für diesen Fürsten und überhaupt für den Hochadel Persiens gewesen. Wäre Haman aus dem Hochadel gewesen, hätte er dies nicht verlangt. Aber er war ja auch nicht aus dem Hochadel. Er war ja eigentlich ein Ausländer, ein Agagiter, ein Amalekiter. Haman hatte in Bezug auf seine Person jegliches Maß verloren. Hätte Haman diese Ehrung empfangen, wäre es nur noch ein ganz kleiner Schritt gewesen zur völligen Machtergreifung. Der König stimmte Haman in allem zu, bis auf, wie gesagt, eine Kleinigkeit. Denn nicht Haman sollte diese Ehre empfangen, sondern Mordekai. Immer wieder dieser Mordekai. Wie schrecklich muss es jetzt für Haman gewesen sein, dass er als der Vornehmste im Reich, so wurde er auch genannt, dem Mann, für den er den größten Hass empfand, dass er diese Ehre ihm zukommen lassen musste. Und er konnte ja nichts dagegen sagen. Er hatte es sich ja selber ausgesucht. Soll keiner sagen, Gott hätte keinen Humor. Selbst, dass er durch diese Ehrung, die er dem Mordekai zukommen ließ, noch sich selbst zu den höchsten Fürsten zählen durfte, das wird ihn wohl wenig getröstet haben. Denn der höchsten Fürsten sollten ja Mordekai diese Ehre zukommen lassen. Der König wollte sicher auch nicht diesen Eindruck erwecken, dass man ihn zu den höchsten Fürsten zählt. Denn man überliest schnell, wie der König betont, Mordekai, der Jude, der im Tor sitzt. Mordekai, der Name ist nicht jüdisch, aber der Jude, das Volk, das du ausrotten willst, dem sollst du Ehre geben. Es ist, als ob Ahasveros Hamans Machtgelüste durchschaut hätte und er ihm so auf diese Art und Weise einen gehörigen Dämpfer verpasste. Ahasveros, der war nicht dumm. Er war launisch, aber mit Sicherheit nicht dumm. Haman konnte durch seine Person zu den höchsten Fürsten gezählt werden. Er war der erste Berater. Aber doch war seine Position nicht durch Geburt bestimmt, sondern durch den König. Und dieser hatte die Macht, ihn auch wieder abzusetzen. Ihn sozusagen in der Versenkung verschwinden zu lassen. Und darum konnte Haman diesen Befehl des Königs nicht ohne weiteres ausschlagen. Er hatte auch nicht die Möglichkeit, es aufzuschieben, um zu warten, bis der Tag des gesetzlich angeordneten Ermordung der Juden dann eingetreten ist und sagt, naja, ich hatte ja keine Zeit bisher. Das war nicht möglich, denn eilends sollte er es tun. Und Haman tat genau so, wie es der König gesagt hatte. Und danach ging jeder wieder seines Weges. Mordekai ging wieder zum Tor und er ging nach Hause. Auf Mordekai trifft das Sprichwort zu aus Sprüche 27, 18. Wer den Feigenbaum aufmerksam pflegt, wird dessen Frucht essen. Und wer seinem Herrn aufmerksam dient, wird geehrt. Er hat ja nicht nur Ahasveros gedient, indem er das Attentat aufdeckte, sondern er hat auch Gott gedient, indem er alles tat, was in seiner Macht stand, dass Ahasveros auf dieses Problem aufmerksam gemacht wurde, dass die Juden umgebracht werden sollten. Er hat sich ja nicht versteckt und hat gesagt, oh, ich sehe erst mal zu, dass ich Land gewinne. Nein, er hat mit gefastet, er hat Esther angeleitet, er hat dem Herrn im Himmel einen Dienst erwiesen, auch wenn Gott ihn nicht gebraucht hätte. Aber er hat für den Herrn gestrebt, dass seine Verheißung, denn er kannte ja auch, dass aus Israel der Erlöser kommen musste. Also durfte Israel ja nicht ausgelöscht werden. Und darum hat er ja auch das alles in die Wege geleitet. Esther gedrungen, geh zum König und sprich darüber. Aber man hat, wenn wir den Text lesen, nicht so das Gefühl, dass Mordekai sich sehr viel aus diesen Ehrungen, diesen weltlichen Ehrungen gemacht hätte. Warum auch? Denn die eigentliche Gefahr, die war ja noch nicht letztendlich gebannt, deswegen, weil er ein wenig Ehrung bekam. Aber es kann doch als ein Fingerzeig gedeutet werden, dass der Gott Israels alles in seiner Hand hat, und das eben auch zum Guten Israels ausführt, den Feinden zum Trotz, so mächtig sie auch sein mögen. Das gibt doch Hoffnung. Man sieht sozusagen den Silberstreif am Horizont, den Morgenstern, und das ist unser Herr Jesus. Haman dagegen, was trifft auf ihn zu? Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Psalm 7, Vers 16. Es verwundert also nicht, dass Haman auf dem Heimweg nicht erkannt werden wollte. Er war mehr als traurig, er war niedergeschlagen, er trauerte. Denn so ist die wörtliche Übersetzung. Und er verhüllte sein Haupt eben als Zeichen dieser Trauer. Ganz Susa konnte erleben, wie der Judenhasser seinem größten Feind ehren musste. Denn da konnte er sein Haupt nicht verhüllen. Haman wollte neben dem, was er schon alles hatte, trotz der Stellung als Zweiter in diesem Riesenreich, noch mehr haben. Er war der Meinung, alle Ehrungen, die dürften eigentlich nur ihm gelten. Eigentlich müsste ich auch König sein. Das ist eigentlich die. Vielleicht hat er das noch nicht so gedacht, aber der Hochmut hätte ihn dorthin getrieben. Aber wir sollten nicht meinen, dass uns das nicht passieren könnte, hochmütig zu werden. Ja, sicher, wir sind nicht in dieser Position Hamans. Wir stehen nicht vor dem König. Wir streben höchstwahrscheinlich auch nicht so eine Stellung an. Aber Gedanken wie meine Hilfsbereitschaft, meine Treue und so weiter, die ist ja noch gar nicht so recht gewürdigt worden von den anderen, von meinen Geschwistern in der Gemeinde. Das ist auch Stolz, persönlicher Hochmut. Aber auch persönliches Leid kann zu Hochmut führen. Menschen, die ihre Lage als die größtmögliche Not ansehen. Bei jeder passenden und manchmal auch unpassenden Gelegenheit kommen sie darauf zu sprechen, was sie nicht alles erdulden müssen und wie sie gelitten haben. Die Situationen sind unterschiedlich. Es können Krankheiten sein, die man hat, finanzielle oder familiäre Probleme, und sie können auch wirklich schlimm sein. Aber zu denken, dass kein anderer so viel durchmachen müsste, das ist Hochmut. Durch sowas können wir alle zu Egozentrikern werden und Egoisten. Und wenn du einmal so eine Phase erlebst, in der du dein Können, deine Demut oder dein Leiden als Vorbild hinstellen willst, dann schaut mal zuerst auf unseren Herrn. Wie hat er sich gedemütigt? Er ist Mensch geworden, aber kein König wie Ahasuerus. Nicht mal wie ein Herodes oder sonst irgendein Vasall. Nein, die unterste Schicht. Kein Frieden gehabt auf Erden. Schon als Kind auf der Flucht. Immer Verfolgung erlitten. Und was hat er getan? Den Menschen geholfen. Er hat sie geheilt. Hat ihnen gesagt, woran es fehlt. Aber nein, kreuzige ihn. Das war das Verlangen, was sie hier nachahmten. Aber wenn dir unser Herr Jesus zu viel erscheint, also das, klar, Jesus ist was Besonderes, keine Frage, dann schau mal auf die Apostel und Märtyrer. Was haben die alles durchgemacht? Kein Apostel ist eines natürlichen Todes gestorben, außer Johannes, aber der war in der Verbannung, dass er ja nicht über Jesus mit anderen Menschen spricht. Und doch genau durch so etwas wurde die frohe Botschaft, das Evangelium, verkündet. Paulus zum Beispiel saß zu den Füßen Gamaliels, einem hohen, angesehenen Rabbiner, dem stand eine Karriere bevor. Und was hat er gemacht? Hat sich steinigen lassen für unseren Herrn, hat Schiffbruch erlitten und was wir alles in Korinther lesen können. Das sind Taten, die das eigentliche Leid, was wir erleben, als gering darstellen lassen. Haman wollte Ehre und musste seinem Feind diese Ehre abtreten. Und so geht es auch dem Feinden Gottes, vor allen Dingen den Erzfeind Gottes, nämlich Satan. Er gab Judas ins Herz, den Herrn zu verraten, damit er getötet wurde. Er gab dem Menschen ins Herz, den Kreuzestod von Pilatus zu fordern. Aber dadurch wurde letztendlich der Herr mehr geehrt und wird mehr geehrt als durch irgendetwas anderes. Denn was ist es, das wir mehr bewundern und rühmen als Jesu Weg zum Kreuz? Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er war zu Unrecht angeklagt, war verspottet und war verlassen worden von seinen Freunden, um die Erlösung durch den Tod am Kreuz zu erwirken, und zwar für dich und mich. Und das ist es doch, was wir so an unserem Herrn Jesus bewundern, weswegen er ja auch aller Anbetung würdig ist. Doch wir dürfen uns nicht einbilden, Opfer Satans zu sein. Ach, wir konnten ja nicht anders. Der Satan ist ja in mein Herz gefahren. Nein, Selbst Haman erhält noch eine Warnung vor seinem Tod. Als er zu Hause ankam, erzählt er alles, was ihm an diesem Tag widerfahren ist. Diesmal gibt es keine große Aufzählung seiner wundervollen Taten, wie bei der ersten Aufzählung. Aber die Zuhörerschaft war die gleiche. Seine Freunde, die Weisen genannt werden, und seine Frau Seres. Und auch diesmal hatten sie einen weisen Rat parat, obwohl es eigentlich kein Rat war, sondern eher eine Feststellung. Wenn Mordekai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Traurige Ratgeber und Weise sind das. Sie nannten das Problem, das er vielleicht auch selber schon erkannt hatte, aber die Lösung, die blieben sie schuldig. Ein Chef von mir sagte einmal: Stefan, komm mir nicht mit den Problemen, die kenne ich selber, sag mir die Lösung. Ja, seitdem versuche ich auch immer eine Lösung mitzuliefern, klappt aber nicht immer. Aber so ist es oft, wie es der Teufel mit uns macht. Er führt uns, macht uns Wege und Werke schmackhaft und sagt, das ist gut für dich und das ist wunderbar. Und wenn du es dann getan hast und du in der Patsche sitzt, ja, wo ist er dann, um dich aus dieser Not zu retten? Der freut sich darüber, dass du reingetatscht bist. Hamans Freunde haben ihn zum Galgen für Mordekai geraten. Das hat sich Haman nicht selber ausgedacht. Obwohl sie wissen mussten, dass er ein Jude war, denn Susa hat gefastet. Er ist nicht niedergefallen vor Haman. Er hat sich in Sack und Asche gekleidet, ist rauf und runter gegangen vor dem Schloss. Und jetzt fällt ihm nichts Besseres ein, dass man gegen die Juden nichts ausrichten kann. Wieso kamen sie denn auf die Idee, dass man gegen die Juden nichts ausrichten könne? Sie kennen doch die Geschichte von Daniel, als er in die Löwengrube kam. Das war ja unter den Meder-Persern. Oder die Bewahrung in dem Feuerofen, in dem Feuerofen, nicht vor dem Feuerofen, von Hanania, Misael und Asaja zur Zeit Nebukadnezars. Es ist also kein Einzelfall, dass Juden bewahrt worden sind. Ihnen ist vielleicht auch die Geschichte um Bileam bekannt gewesen, der, obwohl er ein Prophet Gottes war, das Volk Israel für Geld verfluchen sollte, was er allerdings nicht konnte, weil der Herr es ihm verwehrt hatte. Und Gott ihn sozusagen, nicht nur sozusagen, Gott hat ihn dazu genötigt, Israel zu segnen. Gott benutzt die Ratgeber Hamans und nicht nur des Hamans, um das Böse auszusprechen, um darzuzeigen, um zu warnen. Und das ist auch kein Einzelfall. Die Zauberer Pharaos erkannten nach der dritten Plage, die über Ägypten hereingebrochen war, das ist der Finger Gottes. Oder Kaiaphas, der hohe Priester zur Zeit Jesu, lesen wir in Johannes 11, 49 bis 52. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redet er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Kaiaphas musste die Wahrheit kundtun. Und die Wahrheit war, Jesus stirbt nicht nur für Israel. Er stirbt für die Israeliten und für den Rest der Menschheit. Wie konnte er als, ungläubiger hoher Priester, also wir wollen ihn mal nicht als Kind Gottes bezeichnen, das wissen? Gott hat es ihm eingegeben und er hat diese Warnung ausgesprochen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist eine Weisheit, die eben nichts an Bedeutung verloren hat. Weder zu Hamans Zeiten noch zu unseren Zeiten. Wollen wir uns davon warnen lassen, wie es Haman ergangen ist? Wie gesagt, er kannte kein Maß in seiner Überheblichkeit und meinte, alle Ehre könnte nur ihm gelten. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir weder links noch rechts von dem Pferd fallen. Dass wir uns hochheben oder meinen, wir wären die tiefst Erniedrigsten. Beides ist Hochmut. Mordekai dagegen blieb demütig. Obwohl er den König vor dem Attentat rettete, hatte er keinen Lohn oder Ehre eingefordert. Hey, wo bleibt das Geld? Aber auch er musste Demut lernen. Erst durch sein Handeln, wie er in Sack und Asche ging, wie er plötzlich merkte, ich muss mich entscheiden für Gott oder für die Welt, aber beides, die Welt, die wird mich nicht retten, hat er sich vorher schon zu Gott entschieden. Er fiel nicht vor Haman nieder, denn das wäre für die Welt gewesen und er hätte seinen Seelenheil verloren. Und deswegen möchte ich schließen mit den zwei Versen, einmal aus Psalm 119, Vers 67, da heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. Und aus Jakobus 4,10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und das genau für Mordekai genauso wie für uns. Und dafür wollen wir Gott danken. Denn die Ehre, die Gott uns zuteil werden lässt, die haben wir nicht verdient. Alles haben wir verdient, was uns an Schlechtigkeit widerfahren dürfte, aber das nicht. Und dafür sei Gott Lob und Dank immer wieder aufs Neue gebracht. Wollen wir dazu aufstehen? Vater im Himmel, großer, allmächtiger Gott, ja, wir dürfen dich Vater nennen, weil du uns in die Kindschaft berufen hast. Wir dürfen deine Kinder sein, durch die Gnade, die du am Kreuz auf Golgatha erwirkt hast. Wir dürfen es, weil du uns zum Glauben geführt hast. Nichts haben wir selber erreicht, gar nichts. Du hast uns vor Grundlegung der Welt ausgewählt. Du hast alles getan, damit wir den Glauben annehmen konnten. Denn wir haben nicht dich gesucht, sondern du bist uns hinterhergegangen. Jeder hatte ein eigenes Bild von dir und jeder hatte ein falsches Bild von dir, bis du es zurechtgerückt hast. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Hilf, dass wir auch ein Zeugnis in dieser Welt sein können für diese große, für diese wunderbare Liebe, die du uns Menschen zukommen lässt. Den Tod hätten wir verdient, die ewige Trennung von dir hätten wir verdient. Und du hast uns durch den Tod deines Sohnes das ewige Leben bei dir geschenkt, in deinem Reich, in deiner Nähe, wo du die Tränen trocknest, wo du sein wirst das Licht, wo es keinen Mond und keine Sonne braucht, wo es keine Traurigkeit gibt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil uns die Begriffe dafür ausgehen. Hilf uns, dass wir danach streben, uns vor dir zu demütigen, nicht damit wir erhöht werden, sondern weil dir die Ehre gebührt, dir allein, jetzt und in Ewigkeit. Amen.